Und wir leben wirklich in spannenden Zeiten. Und ich bin ja nicht so jeder, der auf jeder prophetischen Linie irgendwie reitet. Aber auch vom hebräischen Kalender hat gerade ein neues, wichtiges Jahr angefangen. Und Jesus kommt zurück und er drängt und er möchte seine Gemeinde weiterführen. Er möchte Herrlichkeit über ihr ausgießen, das glaube ich. Aber er läutert sie auch. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo Christen gedrängt werden, entweder ganz mit Jesus oder nicht mit Jesus, nicht grau. Wow. Wow, spannend, super. Oh, das ist ein super Bild, hä? Wow, großartig. Ah, Gottes Wort ist wunderbar. Und wir sind ja an einem Oberthema dran, Teamgeist nebeneinander, aber unbedingt miteinander. Und da haben wir schon über vieles nachgedacht, über die Faszination eines guten Teamgeistes. Da möchte ich euch noch etwas erzählen über Fußballmannschaften und Weltmeisterschaften, aber ein anderes Mal. He? Wow, ein Teamgeist macht alles aus und macht die Sache fantastisch, oder? Wir haben gesprochen über Liebe, Annahme, Vergebung. Andi hat das sensationell gemacht das letzte Mal. Jawohl, ich war nicht da, aber ich habe es gehört und weiß ich's. Und wir haben uns unterhalten über die Kultur der Ehre. Die Kultur der Ehre, jawohl, das ist eigentlich die Kultur, die im Himmel ausgelebt wird. Das ist die Kultur, von die uns tanzen lässt, von der die Bibel so viel spricht. Es ist die Kultur, die Jesus uns vorgelebt hat. Es ist die Kultur, von der er träumt, dass sie in der Gemeinde unter seinem Volk offenbar wird. Er hat das in dem hohen priesterlichen Gebet deswegen gebetet. Es ist eine Kultur, wo Liebe, Annahme und Vergebung fließt. Es ist die Kultur, wo das Gegenüber durch Wertschätzung, Achtung und Würde bekommt. Möchten wir das? Ja, Kultur der Ehre, das tönt sensationell. Das ist erstrebenswert. Wenn uns Menschen mit Würde begegnen, liebevoll, ehrenhaft, dann bin ich begeistert, oder? Ja, aber wie sieht das aus, wenn andere versagen? Man könnte genauso gut sagen, wenn speziell auch Christen an uns versagen. Nicht nur versagen, sondern vielleicht sogar an uns. Und das ist leider ein Leidesthema, auch im Reich Gottes. Und auch im Wallis hat es viele Scherben. Weil Menschen irgendwie verletzt worden sind und weil man es nicht geschafft hat, in die Versöhnung zu kommen. Weil man nie gelernt hat, richtig zu reagieren. Was macht man, wenn jemand an uns versagt? Dann gibt es Scherben und man schneidet sich wieder an diesen Scherben. Wow. Ja, wenn uns jemand auf die Zehen tritt, dann kommt es drauf an, dann sieht man, ob man diese edlen Werte des Himmels, von der wir so gerne hören, nur bejahen, oder dann zeigt es sich, ob wir schon so lange über diesen Wahrheiten meditiert haben, sodass der Heilige Geist in uns diese Werte drängt, dass sie Teil unseres Herzens werden, unseres Lebensstils. Stephanus, den kennt ihr, oder? Wow! Er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Aber auch er hat nicht nur immer Sonnenstunden in seinem Leben erlebt. Am Schluss wurde er gesteinigt. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, ich weiß, wie es mir gehen würde. Stephanus konnte doch tatsächlich noch beten, währenddem er gesteinigt wurde. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Der war so gedrängt, der war betrunken von dieser Kultur der Ehre, der war so erfüllt von dieser Himmelsluft, sogar in der größten Bedrängnis. Ja, so weit bin ich noch nicht, muss nicht mal so weit kommen und ich schlage zurück, oder? Ein Stück weit ist das auch normal. Wir nehmen den Petrus, Petrus war eine große Persönlichkeit im Reich Gottes. Und Petrus ist viel zu den Füßen von Jesus gesessen. Er hat den besten Prediger gehört. Und er hat nicht nur einmal gelesen, liebet eure Feinde. Er hat nicht nur einmal von Jesus gehört über das Gehen einer Extrameile. Aber dann kam der Tag, wo Jesus verhaftet wurde, wo sie seine Mannschaft gefangen nehmen wurde. Und da offenbarte sich das, was in seinem Herzen war. Es war ihm näher, das Schwert zu ziehen und das Ohr des Hohenpriesters oder des Knechtes des Hohenpriesters abzuhacken, als die linke Backe hinzuhalten, oder? Wow. Und ich persönlich denke, wir müssen uns erstens entscheiden, dass wir diese Kultur leben möchten, dass wir zunehmen möchten in dieser Kultur der Ehre. Aber es muss uns klar sein, wir schaffen das aus eigener Kraft niemals. Und da sind wir berufen, aus der Gnade zu leben, aus der Kraft. Da sind wir berufen, zum Himmel zu schreien. Gerade dann, wenn Menschen an uns versagt haben und sagen, Herr, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht, aber mit dir kann ich über Mauern springen. Wow. Was tun, wenn andere versagen oder sogar an uns versagen? Ja, die Bibel ist ein ehrliches Buch. Und deswegen berichtet sie sehr oft vom Versagen des Menschen. Wir alle haben versagt und wir versagen immer wieder. Das ist nicht eine gute Tatsache. Aber manchmal vergessen wir, dass dieses unser Versagen dann unweigerlich kleinere oder größere Konflikte und Probleme mit sich bringt. Und eigentlich hat der Mensch mit seiner Sünde und seinem Versagen Gott gegenüber das Maß völlig vollgemacht und damit die Verdammnis und die ewige Trennung von Gott auf sich gebracht. Aber Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns sterben ließ. Und so ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, damit unser Versagen, damit dieses Trennen, dieses zerstörerische Potenzial komplett verlieren kann. Und David hat so wunderbar im Psalm 8 beschrieben, wie Gott den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre und Würde gekrönt hat. Das ist einer der sensationellen Psalmen auch. Psalm 8, 5. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, mit Ehre und Würde. Obwohl da ein Sündenfall vorgelegen hat. Wow. Und ich möchte sagen, dass das Evangelium der eindrücklichste Ausdruck dieser Kultur der Ehre ist, die Gott dem Menschen als Versager gegenüber ausgelebt hat und immer wieder auslebt. Wow! Wir haben uns ja schon mal über den Mephibosheth unterhalten, oder? Und haben gesehen, dass Gottes Wunsch in seinem Herzen ist, dass auch wir lernen, in dieser Gesinnung zu handeln. Was tun, wenn andere versagen oder an uns versagen? Weil das Versagen sehr eng mit dem Leben des Menschen verknüpft ist, dokumentiert die Bibel die Problematik dieses Themas sehr, sehr ausführlich. Sie tut das in unzähligen Lebensbildern. Sie erteilt zahlreiche Anweisungen und Hilfen, wie wir Menschen begegnen sollen, die an uns versagt haben. Und wenn wir uns in der Bibel in diesem Thema vertiefen, dann stellen wir bald fest, dass es ganz verschiedene Ursachen, dass es ganz verschiedene Dimensionen des Versagens gibt und dass wir unmöglich jedem Versagen gleich begegnen können. Es kommt nämlich zum Beispiel ganz darauf an, ob das Versagen absichtlich oder unabsichtlich begangen worden ist. Es kommt darauf an, ob es bewusst oder unbewusst verursacht wurde. Es kommt darauf an, ob es ein Ausrutscher war oder ob es sich um eine Serie von Verfehlungen handelt. Es kommt darauf an, ob das Versagen in der Öffentlichkeit oder in kleinen Kämmerlein geschehen ist. Es kommt darauf an, ob derjenige, der versagt hat, eine reife, geistliche Person ist, die im Wort Gottes bewandert, gegründet ist, oder ob es ein Neubekehrter irgendwie verpatzt hat oder jemand, der Jesus nicht kennt. Und da müssen wir immer wieder einen anderen Maßstab auch ansetzen und anders handeln. Es kommt darauf an, ob jemand bei seinem Versagen zurechnungsfähig war oder nicht. Es kommt darauf an, ob der Versager eine Persönlichkeit ist, die im Rampenlicht der Gesellschaft oder der Kirche steht, oder ein Unbekannter. Es kommt darauf an, ob jemand aus Dummheit oder aus einer klaren Motivation zum Bösen versagt hat. Und da beurteilt die Bibel diese verschiedenen Ursachen und Umstände des Versagens sehr, sehr differenziert. Und es gibt eine klassische Bibelstelle zu diesem Thema, die finden wir im Galater 6. Vor vielen Jahren, als ich noch jünger war, habe ich mal eine 20-seitige Arbeit theologisch über die Bedeutung dieser Verse dargelegt. Und müsst keine Angst haben, die bringe ich euch jetzt nicht. Aber das ist sensationell. Das ist immer für den Andi sicher interessant. Wow. Ich möchte ein paar Kernpunkte aber herausschälen. Und so lesen wir in Galater 6 vom ersten Vers an. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung oder von einem Fehltritt, einer Sünde überreicht würde, so hilft ihr, die ihr geistig sind, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wow. Was tun, wenn andere Menschen an uns versagen? Zuerst ist es einmal interessant festzustellen, wie Paulus dieses Thema angeht. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung oder von einem Fehltritt, einer Sünde übereilt wird. Zuerst sagt er ganz einfach, dass mal ein Blödsinn geschehen kann. Dass jemand mal einen Fehltritt machen kann. Es ist einfach geschehen, Punkt. Was jemand gemacht hat, ist zwar klar falsch, aber es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir als erstes einmal analysieren, wie und warum es zu diesem Fehlverhalten gekommen ist. Es ist einfach mal passiert. Es ist einfach mal eine Tatsache. Basta. Und vergessen wir nicht, jedem von uns kann immer wieder mal einen Fehltritt geschehen, oder nicht? Und dann spricht Paulus auch bereits schon vom Ziel der Bemühungen, die eine Person haben soll, die jemandem, der versagt hat, helfen möchte. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also der schuldig gewordenen Person soll wieder zurechtgeholfen werden. Sie soll zurechtgebracht werden. Hoffnung für alle sagt, sie soll liebevoll zurechtgebracht werden. NGÜ sagt, man soll einer solchen Person voll Nachsicht wieder zurechthelfen, auf die Beine helfen. Und Jesus beschreibt dieses Ziel und die Haltung, die uns bei der Zurechtbringung motivieren soll, in Matthäus 18, 15 mit den Worten, dass wir den Bruder, der an uns gesündigt hat, gewinnen sollen. Nicht verlieren sollen. Nicht die Kappe waschen sollen. Gewinnen sollen. Das ist Kultur der Ehre. Es geht also nicht im Geringsten darum, dass der schuldig gewordene verdammt wird. Oder eben, dass man ihm wenigstens mal so gehörig die Kappe wascht, oder? Rechthaberei, herumratschen mit anderen über diese Fehler oder Situation, Schadenfreude, richten, sich lustig machen, herumnörgeln, all das hat keinen Platz in dieser Geschichte. Das Ziel ist klar vorgesteckt. Wir sind berufen, Menschen zu gewinnen. Und es ist sensationell, wenn Menschen gewonnen werden. Wow! Ob denn der andere sich gewinnen lässt, ist eine andere Geschichte. Aber der Sieg ist klar darauf hinzuwirken, dass wir den anderen helfen, dass wir nicht Moralapostel werden. Haben wir das verstanden? Kann ich noch ein Glas Wasser haben? Super. Dann der nächste Punkt. Wer soll zurechtbringen? Wer soll zurechthelfen? Und auch das ist ganz interessant. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Interessant. Paulus sagt, es gibt also nur eine Gruppe von qualifizierten Menschen, die den Auftrag hat, denen zu helfen, die versagt haben. Und das sind die Geistlichen. Ja, jetzt ist die Frage, wer sind die Geistlichen? Ganz einfach gesagt, es sind Menschen, die in der Abhängigkeit des Geistes leben und die demütig sagen, Jesus, ich weiß nicht, wie ich meinen Bruder wirklich gewinnen kann. Danke vielmals. Herr, meine eigene Erfahrung, meine Worte reichen nicht, meinen Bruder wirklich zu gewinnen. Aber Herr, leite du mich doch, dass ich meinem Bruder einen Segen sein kann und dass er wieder in eine ungehinderte Beziehung mit dir kommt und auch mit anderen finden kann. Und ich möchte nicht kategorisieren jetzt, wer geistig ist und wer nicht geistig ist, aber ich möchte Folgendes festhalten. Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass es bei einer solchen Aufgabe nicht darum geht, dem schuldig gewordenen Bruder einfach so schnell aus dem Bauch heraus unsere Meinung zu sagen oder sogar unseren Frust zu entladen. Das geschieht hin und wieder, oder? Und überhaupt, die allermeisten, die von einem Fehler überreicht worden sind, die haben längst schon selber erkannt, dass sie Mist gebaut haben. Sie sagen sich ohnehin schon, wie kann ich so blöd sein, dass ich da ins Fettnäpfchen getreten bin? Und deswegen brauchen sie nicht mehr meine Moralpredigt und deine auch nicht, oder? Die haben es schon selbst oft gesehen. Aber das Versagen hat ja immer auch das Gute, dass man aus Fehlern klug werden kann, oder? Wenn man dafür offen ist. Natürlich gibt es auch einige, denen es nicht klar ist, was sie mit ihrem Versagen angerichtet haben. Oder dann wissen sie nicht, wie sie aus der Misere, aus dieser Konsequenzen befreit werden können, in die sie sich durch ihr Fehlverhalten hineinmövriert haben. Und da skizziert Paulus den Geistlichen den Weg auf, dem Korrektur geschehen soll. Nämlich im Geist der Sanftmut. Und um nicht eine eigene Predigt über Sanftmut zu haben, einfach gesagt mit dem Charakter von Jesus. So helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Jede Korrektur soll also nicht geschehen mit Härte, mit Dominanz, mit Aggression oder mit der Absicht, den anderen belehren oder sogar beherrschen zu wollen. Die Person, die versagt hat, muss spüren, ich habe nichts zu befürchten, denn da begegnet mir ja einer, der mir helfen möchte. Und Paulus beschreibt das im nächsten Vers mit den wunderbaren Worten, einer trage des anderen Last. Die Hilfe soll also in der Gesinnung erfolgen, dem anderen das Gewicht oder die Last abnehmen zu wollen, die er durch sein Versagen trägt. Wow! Wenn wir das schon mal begriffen haben, haben wir schon ganz viel gelernt heute Morgen. Es geht also darum, dem anderen versuchen aufzuzeigen, wie Gott das Versagen sieht, und was er für Lösungsvorschläge anbietet. Gott hat immer Lösungsvorschläge. Er führt niemanden in eine Sackgasse. Und dabei ist es sehr wichtig, weder richtig, alles gut zu heißen, noch zu verdammen oder bloßzustellen. Und ich sage euch, da braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Da braucht es Führung in der Kommunikation, in der Begegnung. Und deswegen sagt Paulus, tut das nicht einfach aus dem Bauch heraus. Und wir Menschen haben Probleme, Korrektur anzunehmen und noch viel mehr Korrektur zu geben, oder? Ich möchte ganz einfach skizzieren, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich möchte sagen, die Wahrheit weiterzugeben ohne Liebe ist nicht anderes als Brutalität. Brutal. Die nackte Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Und Liebe ohne Wahrheit zu vermitteln ist sentimental. Das ist genauso verwerflich. Es braucht einen guten Mittelweg. Es geht also um eine ehrliche Darlegung der Situation in diesem Geist der Sanftmut. Und weil der erfahrene Paulus wusste, wie heikel das Thema ist, wollte er auf Nummer sicher gehen und fügt noch an, seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt oder in Versuchung gerät. Ich hoffe, wir haben verstanden. Es braucht einfach Gebet und Überlegung, bevor wir einfach dort reinschlagen. Peter Wenz, einer der Leiter der wahrscheinlich größten Gemeinde in Deutschland, hat einmal sensationell das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, bevor du Menschen ansprichst, wie sie Gott gegenüber versagt haben, da sprich zuerst mit Gott über diese Menschen und frag ihn, ob du einen Auftrag in der Sache hast. Hey, es ist so wahr. Es gibt Menschen, die meinen, sie müssen jedem alles sagen, was sie finden, dass der andere falsch macht. Kein Wunder, dass das falsch rauskommt. Da geht der Schuss oft hinten hinaus. Aber es ist klar, je mehr Schaden aber bei einem Versagen entsteht oder noch entstehen könnte, desto erforderlicher wird auch unser Eingreifen, unsere Hilfe, desto nötiger ist unser Hingehen. Und es gibt Situationen, wo anderen permanent Unrecht getan wird oder wo Menschen permanent versagen. Und da dürfen wir nicht einfach zusehen. In solchen Fällen hat Gott uns eine Verantwortung gegeben, betend hinzugehen und für Recht und Gerechtigkeit aufzustehen. Nochmals, ob der andere sich dann gewinnen lässt oder nicht, ist ein anderes Paar Schuhe. Und jeder Mensch muss die Selbstverantwortung für sein eigenes Leben tragen. Die können wir ihm nicht abnehmen. Jesus hatte zum Beispiel eine interessante Diskussion mit dem reichen Jüngling. Der hat ihn gefragt, Meister, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Und Jesus hat sofort erkannt, dass er ein Problem hat. Er hat sein Herz total an das Geld gehängt. Und da lesen wir, da blickte ihn Jesus an und nicht verurteilte ihn, sondern er gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eins fehlt dir. Und dann hat Jesus ihm eben einen praktischen Tipp gegeben, wie er diese falsche Haltung beseitigen konnte. Und er hat ihm klar vermittelt, dass er mit seiner Lebenseinstellung, so wie er jetzt lebt, sein Lebensziel nicht erreichen würde. Aber dann hat er ihn ziehen gelassen. Vielleicht hat er noch für ihn gebetet, aber er hat ihn in die Eigenverantwortung überlassen. Haben wir das verstanden? Wir fassen zusammen. Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung oder von einem Fehltritt einer Sünde befreit würde, so hilft dir, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist die Theorie im Neuen Testament. Und jetzt schauen wir auf unseren Oberlehrer, auf unser Obervorbild, wie er das angewendet hat. Da gab es eine Situation mit dem Petrus am See von Genezareth. Petrus hat von Jesus eine Schlüsselposition im Bau seiner Gemeinde übertragen bekommen, oder? Und wie hat er sich verhalten? Er hat es ganz gewaltig verpatzt mit Jesus. Er ist dreimal eingeschlafen. Er hat seinen Freund weinen lassen und hat ihn schließlich dreimal verleugnet. Obwohl er noch so gesagt hat, ja, so, wenn alle davor rennen, ich nicht, oder? Wow. Nachdem Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung am Seeufer ein Frühstück offeriert hatte, redet er Petrus bewusst an mit seinem ursprünglichen Namen. Lustig. Vier Kapitel kam da Petrus und jetzt kommt Simon, Sohn des Johannes. Wieso wohl? Mit dieser Anrede hat Jesus den Petrus angesprochen, so wie er ihn beim ersten Mal begrüßt hat, eben mit diesem Namen Simon. Und damit wollte Jesus Petrus, der durch sein Versagen am Boden zerstört war, als erstes deutlich machen, hey, ich gebe dir wieder eine Chance, ganz neu anzufangen. Und dann ist es interessant, die Bibel ist genial, oder? Es ist bezeichnend, dass dieses Gespräch an einem Kohlenfeuer stattgefunden hatte. Ja, so etwas hatten wir schon mal, oder? Beim letzten Mal hatten sich die beiden ja auch an einem Kohlenfeuer getroffen. Das war dieser Abend, eben diese Stunde der Verleugnung. Und merken wir genau. Ohne einen Vorwurf anhören zu müssen, wird Petrus durch dieses Manöver als zweites zu einer Selbstreflexion geführt und erkennt, dass es da etwas zu klären gab. Etwas zu klären gab, was sie damals auseinandergebracht hatte. Und ich sage euch, Jesus hätte da Petrus an dieser Stelle ganz viele unangenehme Dinge und Fragen fragen können über sein Versagen. Wow, ganz viele. Und ich meine, dass wir Menschen meinen, er hätte ihn wenigstens tadeln müssen. Verleugnen den Sohn Gottes, also nein, so etwas. Aber stattdessen stellt er ihm nur dreimal die Frage, hast du mich lieb? Petrus, ein bisschen verlegen, bekennt seine Liebe. Aber er behauptet nicht mehr, dass er ihn mehr als die anderen Jünger lieben würde. Ja, wenn alle voran und ich blieb da, oder? Gibt's nicht mehr. Er wagt auch nicht zu sagen, ich liebe dich so, wie du mich liebst, Jesus. So agapemäßig. So hingebungsvoll, so aufopfernd, wie du mich liebst. Und als Jesus Petrus beim dritten Mal nicht mehr fragt, ob er ihn mit der göttlichen, aufopfernden Agape-Liebe lieben würde, sondern einfach, ob er ihn lieb hat, da wurde Petrus traurig. Und er erwiderte nur noch, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus berief sich nicht mehr wie früher auf seine Stärke, auf sein Wissen, auf seine Führerrolle, sondern er wird ganz klein und trumpft nicht mehr mit seinem Wissen, mit seiner Erkenntnis, mit seiner eigenen Kraft und Hingabe auf. Er kapituliert vielmehr mit leeren Händen vor seinem auferstandenen Herrn. Herr, meine Vorsätze sind Schall und Rauch, mein Wissen ist begrenzt. Ich habe dich verleugnet, ich habe dich verraten. Es tut mir leid. Alles kommt nun auf dich an. Du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und persönlich glaube ich, dass Petrus in diesem Moment, an diesem zweiten Kohlenfeuer, aber vor allem das erste Mal die Offenbarung hatte und das Verständnis bekam über das, was am Kreuz geschehen war. Durch das Frühstück am See erkannte Petrus als Drittes, dass Jesus ihn trotz all seiner Sünden, Untreue und Schwachheit noch immer absolut liebte. Er verstand auch, dass Jesus ganz persönlich den Preis bezahlt und durch sein stellvertretendes Sterben einen Weg geschaffen hatte. Jesus hatte eine Möglichkeit geschaffen, dass damit auch sein Versagen, dass sie in eine Distanz zueinander gebracht hatten, weggeräumt werden konnte. Und er spürte ganz einfach das Herz Jesus, das ihm sagen wollte: Simon! Simon Petrus, ich verurteile dich doch nicht. Ich werfe dich nicht einfach weg, weil du versagt hast. Du bist nicht einfach wertlos geworden für mich. Simon Petrus, schau die Wunden an meinen Händen, an meinen Füßen an. Das sind Zeichen dafür, dass ich mein Leben für dich gegeben habe, mein Freund. Dass dein Versagen, das uns voneinander trennt, weggeräumt werden kann. Simon, meine durchbohrte Seite ist das Zeichen dafür, dass ich dich von ganzem Herzen liebe und mein Leben für dich gegeben habe. Und deswegen frage ich dich jetzt, wo stehst du, Simon? Liebst du mich auch? Bereust du dein Versagen? Akzeptierst du den Weg der Lösung, den ich geschaffen habe, für dein Schuldenproblem? Willst du wieder neu mit mir laufen? Liebst du mich auch? Schlägst du ein auf das Angebot, das ich dir jetzt mache? Und Petrus hat eingeschlagen. Er hat das Angebot angenommen. Jesus hat die Reue und den Sinneswandel von Petrus 100%ig anerkannt und merken wir gut, er hat ihn nicht bestraft, er hat ihn nicht schikaniert, er hat ihn nicht disqualifiziert und nicht einmal auf Bewährung gestellt, wie ich das gemacht hätte, oder? Er hat ihn als Viertes vielmehr wieder 100%ig wiederhergestellt und ihn wieder in seinem Amt als Führer eingesetzt. Weide meine Schafe. Ich bin sprachlos. Jesus hat Petrus gewonnen. Wow. Ich bin sprachlos über diese Liebe. Ich sage dir, von nun an war die Motivation und die Grundlage für die Nachfolge von Petrus nicht mehr seine Liebe oder seine Entscheidung, sondern vielmehr das Wissen, dass Jesus ihn mit einer absoluten und vergebenden Liebe begegnet und immer wieder neu begegnet. Wow! Jesus hat es geschafft, den Petrus zurückzugewinnen und hat ihn ohne Wenn und Aber weiterleben und sogar sofort weiter dienen lassen. Und es hat funktioniert. Halleluja. Psalm 8 sagt uns, wie Gott den Menschen mit Herrlichkeit, Ehre und Würde gekrönt hat. Und so ist das Evangelium, wie ich schon gesagt habe, dieser eindrücklichste Ausdruck, wie Gott dieser Kultur der Ehre, dem Versager-Mensch gegenüber, auslebt. Und Gott wünscht sich, dass wir ausgerüstet, erfüllt sind von seinem Geist, indem wir die Gnade von oben beziehen, dass wir es lernen, in so einer verlorenen Welt zu repräsentieren. Und Andi hat das letztes Mal so gut gesagt. Gott ist uns mit Liebe, Annahme und Vergebung begegnet. Und er begegnet uns jeden Tag neu mit Liebe, Annahme und Vergebung. Und wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, wir begegnen immer wieder neu Menschen, die an uns versagen. Es gibt manchmal Menschen, die sich verlieben ineinander und denken, es gibt nie ein Problem oder irgendetwas. Vergiss es! Irgendwann versagen Menschen an dir. Damit Menschen zur Gemeinde hinzugetan werden können, damit sie geheilt werden können, in ihrer ganzen Persönlichkeit wiederhergestellt werden können, müssen wir ihnen diese drei Garantien geben, drei Gewissheiten vermitteln, die Gott auch uns immer wieder schenkt, Tag für Tag. Andi hat das letzte Mal das so wunderbar gesagt. Ich möchte es bewusst nochmals unterstreichen. Gott möchte, dass wir lieben. Und wahrscheinlich geht es dir wie mir. Aus uns heraus sind wir begrenzt. Stehen wir an, kommen wir an den Anschlag. Und deswegen kapituliere vor Gott und hole das bei ihm ab. Sag ihm, Herr, dein Wort, sagtest du, das größte Gebot, an dem alles hängt, in mein Herz hineingeschrieben hast. Du hast gesagt, dass deine Liebe ausgegossen worden ist in mein Herz. Und Gott ist nicht so knausrig wie wir Menschen, oder? Wenn er ausgießt, dann hat es genug davon. Und wahre Liebe fließt dann, wenn Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen wurde und wir es weiter fließen lassen, wenn unser Leben davon bestimmt wird. Und wenn wir möchten, dass Menschen in die Gemeinde, der Gemeinde zugefügt werden, dass sie geheilt werden in ihrer ganzen Persönlichkeit, müssen wir ihnen auch die Garantie geben, dass wir sie annehmen, so wie uns auch Gott Tag für Tag annimmt. Und nochmals, da geht es nicht, den Menschen zu beurteilen nach unseren menschlichen Wertmaßstäben, sondern wir müssen uns am göttlichen Verständnis vom Wert des Menschen orientieren. Die Sünde hat den Menschen komplett zerstört, hat ihn wirklich degeneriert. Und trotzdem hatten wir noch einen so hohen Wert in Gottes Augen, dass er seinen einzigen Sohn stellvertretend für uns sterben ließ, damit wir gerettet und losgekauft werden können. Wir sind offensichtlich ein Gebilde des Interesses für Gott. Wir sind teuer erkauft worden. Er verteidigt uns so, er beschützt uns, aber auch unseren Bruder. Und das ist Gottes Wunsch, dass wir diesen Wert in unseren Mitmenschen erkennen, gerade auch, wenn sie versagt haben. Wir sind dazu geneigt, uns dem zuzuwenden, der uns nahesteht, der uns entspricht. Aber Gott hat in seiner Liebe das gesucht, was ihm eigentlich überhaupt nicht entsprochen hat, nämlich uns Menschen. Wow! Jesus verbrachte so seine Zeit mit Sündern, mit Söhnen, mit Leuten, die einen schlechten Ruf hatten. Und Andi hat das unterstrichen. Annahme heißt nicht Billigung. Annahme heißt nicht, Sünde gut zu heißen oder zu befürworten, oder? Aber es heißt, einfach Menschen anzunehmen, ihnen einfach den Wert geben, den Gott ihnen auch gibt. Dann, wenn wir möchten, dass Menschen in die Gemeinde kommen, wenn wir möchten, dass sie Heilung empfangen, dann müssen wir ihnen als Drittes diese Gewissheit geben, dass wir bereit sind, ihnen zu vergeben. Und Menschen müssen sehen, dass wir sie nicht verdammen. Wenn Schwächen, wenn Mängel oder wenn sich Sünden zeigen. Eben, wenn sich Versagen an den Tag kommen. Menschen brauchen die Gewissheit unserer Vergebung, eine Vergebung ohne einen bitteren Nachgeschmack. Vergebung heißt, Menschen zu befreien von unserem Urteil. So handelt Gott an uns. Er schenkt uns täglich Liebe, Annahme und Vergebung, obwohl wir immer wieder ins Fettnäpfchen tappen. Obwohl wir immer wieder versagen, oder? Was würden wir tun, wenn Gott auch nur eine Minute und seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung verweigern würde? Wow! Strecken wir uns auf nach dieser Liebe. Der Begriff Liebe, Annahme, Vergebung hat Pastor Jerry Cook eigentlich geprägt. Ich habe das umschrieben mit einer christlichen Grundlebensformel. Das war ein interessanter Mensch, der in seinem Leben viele Erweckungen erlebt hatte. Er hat erlebt, wie seine Kirche überflutet worden ist von langhaarigen Hippies. Und es haben sich Hunderte von Menschen bekehrt, weil diese Gemeinde sich das Ziel gesetzt hatte, Menschen, die kommen, zu lieben, anzunehmen und ihnen zu vergeben. Wow! Ich habe diesen Menschen einmal gesehen, 50 Minuten lang an einer Predigt. Mein Herz ist bis heute von dieser Vaterliebe berührt. Und er hatte einen unglaublichen Erfolg, dieser Jerry Cook. Und das hat natürlich auch den Neid vieler Kollegen geweckt. Die haben dem Jerry einfach vorgehalten: Ihr mit eurer Gemeinde seid nichts anderes als Abfallsammler. Ihr sammelt alle diesen Kot in dieser Welt. Zuerst war Jerry geschockt und dann hat er gebetet. Und dann hat er Gott gepriesen und hat gesagt: Genau das sind wir. Es ist doch wahr, in welchem Zustand fand uns Jesus? Waren wir in unserer Sünde eigentlich nicht alle lediglich unbrauchbarer Abfall? Aber was macht Jesus? Er hat uns gesucht, er hat uns gefunden, er ist uns mit Liebe, Annahme und Vergebung begegnet und er führt uns durch einen wunderbaren Wiederaufbereitungsprozess hindurch, in einen wunderbaren Recyclingprozess. Halleluja! Durch seine Liebe, Annahme und Vergebung werden wir zu neuen Menschen. Halleluja. Und das ist die Berufung, die wir als Gemeinde haben. Menschen so zu begegnen. Auch Menschen, die an uns versagt haben. Oder gerade Menschen, die an uns versagt haben. Wow, und wo das geschieht, geschieht etwas Wunderbares. Herr, wir möchten dir danken. Echt für dein Wort, das so faszinierend ist. Wir möchten dir danken von ganzem Herzen für den Wert, den du uns Menschen gegeben hast und immer gegeben hast, selbst als wir in unsere Sünde gefangen geworden sind. Herr, wir möchten dir danken, Jesus, dass du in unserem Verfehlen nicht einfach links liegen lassen hast, sondern hast du uns gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Du hast deinen Mantel deiner Liebe über uns ausgeworfen. Hast uns in deiner Liebe zu dir gezogen. Wow, hast uns angenommen und uns vergeben. Herr, wir Menschen sind so verbogen von der Sünde. Und wir tun uns so schwer manchmal, Menschen wiederherzustellen, Menschen zu gewinnen, die an uns einfach schuldig geworden sind. Jesus, wir haben heute gelernt, dass du unser Herz erfüllen möchtest mit deiner Liebe. Dass wir darüber meditieren sollen, über die Annahme und Vergebung, die wir von dir Tag für Tag erhalten. Und du machst uns fähig, dass wir zu Menschen werden, die an deiner Stelle handeln, die deine Botschafter sind in dieser Welt. Die deine Botschafter sind, die anderen mit Liebe, Annahme und Vergebung begegnen. Die es schaffen, Menschen wieder Wert zu geben. Menschen, die gestrandet sind und keine Hoffnung mehr haben, wieder herauszuholen aus ihrer Misere. Und sie wiederherzustellen. Sie wieder aufzunehmen in den Kreis der göttlichen Familie. Herr, vergib uns, wo wir in unseren Herzen so hart sind manchmal. Wo wir lieber auf Distanz gehen oder lieber unseren Menschen, die uns versagt haben, an die Gurgel gehen. Herr, gib uns Gnade, dass dein Geist uns mehr und mehr bestimmt. Danke, dass es keine Minute gibt, wo deine Liebe. Danke, dass es keinen Moment gibt, wo deine Annahme. Danke, dass es keinen Moment gibt, wo deine Vergebung einfach ausbleiben würde. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar, Herr. Danke, dass du unser Herz berührst, Herr. Halleluja. Wow. Amen. Wir singen noch ein Lied.